Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Eine neue Ausgabe des Unternehmer Academy Podcasts. Heute gibt es ein Gespräch, das Thomas geführt hat mit Michael Habekhorst. Jeder von uns spricht gerne über Wunschkunden. Doch wie viele von uns haben wirklich den Mut, einen Auftrag abzulehnen, wenn das Bauchgefühl im Erstgespräch ganz klar Stopp sagt? Und genau darüber spricht heute Thomas mit Michael Habekhorst. Michael Habekhorst ist ein Gründer, ein Buchautor, ein erfolgreicher Unternehmensberater. Der Link zum aktuellen Buch, der ist auch in den Shownotes des Podcasts.
Ja, erstmal danke, dass du mir für ein Interview zur Verfügung stehst. Ich habe seit Jahren ein Buch in der Schublade liegen, was jetzt endlich veröffentlicht wird. Das ist so mit dem Friseur und dem Schuster in der Stadt. Ja, so. Aber dieses Buch ist jetzt reif, veröffentlicht zu werden, und das kommt jetzt auch bald. Vielleicht der eine oder andere hat es dann schon auf dem Tisch liegen und liest in dem Buch unser Interview. Und Michael Habekhorst, Michael, wir kennen uns schon relativ lange. Ich habe gerade erzählt, dass ich ein anderes Video von dir gesehen habe heute, wo du mit Volker Pietsch, meinem Mitgründer im Verlag, ein tolles, über eine Stunde Interview machst über dich und deine Entwicklung. Und da hast du auch erzählt, dass du irgendwann gesagt hast, das hat auch was mit Freiheit zu tun, und wenn ich das so richtig interpretiere, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ja, so warst du ja in verschiedenen Rollen, auch schon mal selbstständig als Fahrradhändler, Hersteller, so ähnlich. Und dann angestellt in großen Unternehmen, relevanten Unternehmen, wo du auch wirklich was bewegen konntest. Aber dann hat das nicht so richtig gepasst, und jetzt bist du schon seit Jahren selbstständig. Und deswegen, bei meinem Buch geht es um das Thema Wunschkunden. Und deswegen glaube ich, dass du ein kompetenter Diskussionspartner bist. Was macht das Thema Wunschkunden mit dir?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Und du hast es eben ganz kurz angesprochen. Ich bin jetzt in meiner jetzigen beruflichen Stellung seit 2017 tätig. Also ich arbeite jetzt als Unternehmensberater, und ich begleite produzierende mittelständische Unternehmen dabei, wenn es immer Themen geht in Produktivität, Liefertermintreue, Innovationsstau und solche Geschichten. Davor war ich schon mal selbstständig, auch ging es aber wirklich in Anführungsstrichen rein um die Finanzierung meines Studiums. Und dann war ich in der Wirtschaft, und dann war ich nochmal selbstständig. Und damals habe ich dann alles rund ums Thema Scheibenbremsen gemacht für Mountainbikes. Ich habe selber Scheibenbremsen entwickelt, Scheibenbremsbelege, und habe die dann auch vertrieben. Das war die Marke Trickstuff, die ich selber gegründet habe und da eine Marke aufgebaut habe, also eine Produktmarke. Und jetzt bin ich, ja, ich glaube, man sagt es im Volksmund als Personenmarke, im Markt unterwegs. Also das ist ja ich verkaufe meine Dienstleistungen, und ich habe festgestellt, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wie ein Produkt zu verkaufen und eine Produktmarke aufzuziehen, ist aus meiner Perspektive anders, emotional etwas einfacher.
Die Personenmarke einfacher?
Nee, eine Produktmarke. Weil Personenmarke, da habe ich nie die Chance zu sagen, oder wenn es mal nicht gut läuft, also auch wenn ich einen schlechten Job mache, dann kann ich das nie von mir abschieben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also so in dem, wie man es einfach fühlt. Wenn ich ein Produkt habe, dann kann ich irgendwie immer sagen, du, das war der Produzent, das war das Rohmaterial, was vielleicht nicht in Ordnung war. Das ist irgendwie mal runtergefallen, und deswegen ist da jetzt eine Macke drin, oder da ist eine Dichtung kaputt gegangen, deswegen ist die Bremse jetzt undicht. Und das kann ich, wenn ich beim Kunden bin, ich kann vielleicht mal sagen, dass ich einen schlechten Tag habe, dass ich krank bin, aber dann hört es auch ganz schnell auf. Und in dem Business, wo ich jetzt unterwegs bin, also ich stehe vor den Mitarbeitenden, ich stehe vor der Geschäftsleitung, und wenn es nicht läuft, bin ich der Ansprechpartner, und ich kann mich nicht drumherum winden. Das ist nochmal eine andere Situation, die in der Ausführung, finde ich persönlich, schon nochmal eine andere Herausforderung ist. Und es ist was anderes, sich in Anführungsstrichen sich selbst zu verkaufen. Und das macht das ganze Thema Verkaufen dann auch nochmal anders. Ob das dann unbedingt schwieriger ist oder leichter, das kann ich jetzt nicht so beurteilen.
Ja, spannend. Wie gesagt, bei meinem Buch geht es um das Thema Wunschkunden. Da habe ich geschrieben, wie man für Wunschkunden Akquise macht, was aus meiner Sicht Wunschkunden sind. Aber es ist natürlich immer eine persönliche Geschichte. Und was ich jetzt bei dir spannend finde, ist, du könntest mir jetzt mal erklären, was aus deiner Sicht, und zwar aus diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven, nämlich als Produzent und als Personenmarke, was sind für dich Wunschkunden und gibt es da einen Unterschied?
Ja, ich würde das schon ein bisschen differenzieren, weil in meiner Tätigkeit jetzt als Unternehmensberater, da arbeite ich mit meinen Kunden sehr eng zusammen. Also ich verbringe sehr viel Zeit mit denen und ich versuche mit denen zusammen ihre Probleme zu lösen, die sie haben im Produktionsumfeld, im Projektmanagementumfeld oder auch unter Mitarbeitenden. Und da ist die Lösung, die ist nicht immer entweder linksrum oder rechtsrum, sondern es ist immer ein Abwägen. Wir wissen erst hinterher, ob es ein guter Weg war. Vielleicht gab es sogar noch einen besseren Weg oder hätte es noch einen besseren Weg gegeben. Und somit ist es für mich persönlich ganz wichtig, wenn ich zu einem Erstgespräch vor Ort bin und mit den Kunden spreche und also einfach die Projektanbahnungsphase habe, dass ich da schon ein gutes Gefühl habe, auch was betrifft hinterher die Zusammenarbeit. Also mir persönlich geht es nicht nur darum, was ist eigentlich Inhalt vom Projekt. Das ist natürlich elementar wichtig, natürlich auch für den Kunden, sonst kriege ich den Auftrag gar nicht. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin der Richtige, um das Problem vom Kunden zu lösen, dann ist für mich an dem Punkt die gemeinsame Reise vorbei. Also dann gehe ich auch nicht weiter vor, weil ich mache keine Projekte nur, um ein Projekt zu verkaufen, sondern ich mache nur Projekte, wo ich das Gefühl habe und wovon ich überzeugt bin, dass ich dieses Problem vom Kunden auch wirklich lösen kann. Und das auch vermeintlich besser als andere, die auch gefragt werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist dann auch, ich muss irgendwie auch auf einer menschlichen Ebene mit meinem Kunden klarkommen, weil ich ganz genau weiß, irgendwann kommen wir an einem schwierigen Punkt, wo wir nicht ganz sicher ist, geht es jetzt besser links rum oder rechts rum, wie ich eben schon gesagt habe. Und wenn es im Vorfeld schon knirscht, dann eskaliert es spätestens an so einem Punkt dann komplett und das möchte ich vermeiden. Und deswegen ist mir auch da natürlich nicht nur diese menschliche von dieser Person abhängig, aber auch so, was ich wahrnehme, wie im Unternehmen miteinander umgegangen wird. Das ist mir auch wichtig. Also für mich spielen diese beiden Komponenten damit ein.
Gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen Produktionskunden, also praktisch von deinen Fahrradunternehmungen? Was waren da Wunschkunden? Gibt es da einen Unterschied jetzt zu denen, mit denen du so intensiv zusammen und auf persönlicher Ebene zusammenarbeitest?
Genau, und jetzt, wenn ich jetzt auf die Kunden zu meiner Trickstuff-Zeit, also wo ich ein Produkt verkauft habe, wo ich eine Marke aufgebaut habe, da geht es darum, ein Produkt zu verkaufen. Und das ist ja, da ist ja der Kundenkontakt relativ kurz oder gering. Da habe ich natürlich eine Anbahnungsphase auch. Sprich, ich muss eine Marke aufbauen, ein Image aufbauen. Und dann kommt es irgendwann zum Kauf. Und solange die Bremse funktioniert, habe ich keinerlei Kontakt mehr mit oder nur noch wenig Kontakt mit dem Kunden. Und da ist aus meiner Perspektive der Wunschkunde für mich immer gewesen, jemand, der meine Arbeit oder das, was auch in dem Produkt drinsteckt, auch die Gedanken dahinter mit respektiert und auch honoriert. Und ich hatte damals den Anspruch, alles im nahen Umfeld von Freiburg herstellen zu lassen. Ich war damals der Einzige, der Scheibenbremsbeläge in Deutschland hat herstellen lassen. Ich habe alle Bauteile im Umkreis von 50 Kilometern von Freiburg herstellen lassen und habe sie selber montiert. Und das gehörte mit zur Firmenphilosophie. Und ja, ich war auch ein bisschen teurer wie die meisten anderen Scheibenbremshersteller im Mountainbike-Bereich. Das heißt, da musste schon irgendwie auch eine gewisse Affinität zu solchen Themen sein. Und heute ist es ja schon dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, auch Black Forest, dieses Label Black Forest ist ja wirklich ziemlich hip. Damals, als ich damit angefangen bin, auch alles im Schwarzwald hab machen lassen, da war das noch nicht so hip. Und das wurde wenig honoriert. Und das fand ich immer wieder, muss ich schon auch wieder sagen, immer wieder schade. Also ein Beispiel dazu, ich bin auf der Fahrradmesse gewesen, habe da auch T-Shirts verkauft mit meinem Logo drauf, mit Tricksaft drauf. Und dann kamen die Leute zu mir und haben gesagt, hey, schenk mir doch mal so ein T-Shirt, dann mache ich Werbung für dich. Und der Typ stand vor mir mit einem Adidas-T-Shirt, wo das Adidas-Emblem auf der ganzen Brust war, also das war, keine Ahnung, 50 Zentimeter Durchmesser hatte das Ding gehabt von Adidas. Dieses T-Shirt hat 50 Euro gekostet. Da habe ich zurückgefragt und ich so, du, was hast du denn für das T-Shirt bezahlt? Oder was kriegst du dafür, dass du das T-Shirt trägst? Und meinte, du, das habe ich für 50 Euro gekauft. Ich so, siehste, du bist bereit für ein Adidas-T-Shirt, was in einem Riesenkonzern ist, 50 Euro zu zahlen. Und bei mir, der ich mir wirklich Gedanken mache, wie ich die Produkte herstelle, wie ich sie entwickle und. Das sind die besten Scheibenbremsen am Markt, laut Tests aus den Zeitungen. Und ich soll dir jetzt was schenken? Wie passt das zusammen? Also das fand ich dann schon immer mal wieder schade. Und das war zum Beispiel damals, das fand ich immer wieder krass, die Schweizer Kunden waren da ganz anders. Die haben gesagt, hey, finde ich cool, will ich haben. Das kostet, okay, dann nehme ich es.
Also in meiner Welt ist das ja eine Frage weniger, was kriegst du für Adidas und was musst du bezahlen für Black Forest Logo für deins, sondern warum ziehen Leute überhaupt ein T-Shirt mit einem Logo an? Egal, ob sie dafür bezahlen müssen, ob sie es geschenkt kriegen oder ob sie Geld dafür kriegen. Weil es gibt große Sportler, die kriegen Geld dafür. Es gibt manche, die kriegen es geschenkt und manche, die zahlen halt dafür. Und das mit 50 Euro für Adidas ist ja preiswert. Wenn du guckst, was ein Bayern München oder Eintracht Frankfurt T-Shirt kostet, der kostet doppelt so viel und mehr.
Ja, mittlerweile schon, ja.
So, und die Frage ist ja dann für mich, hast du es geschafft, den Wert hinten dran zu geben? Also das klar zu machen, mit welchem Wert, aber du hast es eben beschrieben und das ist ja extrem wertvoll im Sinne des ursprünglichen Wortes. Ja, nämlich in Deutschland hergestellt, nachhaltig hergestellt, 50 Kilometer um Freiburg und so, das sind ja alles Werte. Ja. Und natürlich hat das einen Preis, weil wenn du es in China machen lässt, ja, dann ist es halt einfach günstiger. Das ist so, es war damals schon so. Und das ist heute wahrscheinlich noch krasser. So, warum, das kennst du wahrscheinlich von meinen Vorträgen, warum übernachten Menschen vor dem Apple Store, wenn ein neues iPhone rauskommt? Ja? Nicht, weil sie das iPhone haben wollen, sondern weil sie den Rest der Menschheit zeigen wollen, jawohl, ich bin auch innovativ, ich bin auch modern, ich bin auch aufgeschlossen. Ja, so. Und das ist immer diese Aufgabe, unseren Wunschkunden beizubringen, wie transportieren wir diese Werte? Und du hast das ja eindeutig gehabt, du hast es ja eben beschrieben, ja? Und da geht es nicht darum, kriege ich da was dafür, sondern er kriegt auch nichts dafür, dass er für dich Werbung macht. Und er bezahlt auch nicht dafür, für dich Werbung zu machen, sondern er bezahlt dafür, um ein T-Shirt zu tragen mit diesen Werten, dass er sagt, ich bin vielleicht heimatbezogen, muss man heute vorsichtig sein, welches Ohr man das kriegt. Ja. Aber das ist ja doch recht positiv, vor allem so wie du es beschrieben hast, die heimatliche Wirtschaft zu pflegen. Nachhaltig, wenig Verkehrswege, ja, alles so rund um 50 Kilometer. Das hat ja was mit Werten zu tun. Und das finde ich, das ist so immer unsere Aufgabe, auch bei der Identifikation von Wunschkunden. Du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, was für dich Wunschkunden sind. Hast du für unsere Leser und Leserinnen so einen Tipp oder zwei, wie erkennst du das vorher? Du hast schon so ein bisschen was angedeutet, aber man kommt mit dem Kunden ins Gespräch. Damals war es halt so mit den Fahrradbremsen. Naja, du machst vielleicht, weiß ich, heutzutage will man eine Webseite machen, weiß ich, wie du es damals gemacht hast, über Messen. Entscheidest du, wem verkaufe ich die Bremse, ja, nicht oder ja? Ja, sondern da ist wahrscheinlich, wenn der die Bremse bezahlt und dementsprechend wertschätzt, du hast es ja gesagt, also honoriert, dann kriegt er die Bremse. Das ist heute anders. Also man kriegt dich ja als persönlicher, als Personenmarke, als Berater nur, wenn du sagst, jawohl, das macht Spaß mit denen. Was hast du eine Methode, wie du das vorher erkennst? Ist das ein Wunschkunde langfristig für dich?
Ja, ich habe ich habe seit 2017 auch diesbezüglich viel ausprobiert und auch einiges gelernt. Und ich erkläre vielleicht mal ganz kurz meinen Werdegang in die Richtung und dann, glaube ich, lässt sich das davon ableiten. Ich bin damals angefangen, 2017. Ich hatte lange in der Industrie gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Ich habe viel mit Beratern selber zusammengearbeitet. Und ich habe wahnsinnig viele Zertifikate gemacht. Und damals habe ich gedacht, wenn ich auf den Markt gehe und meine Zertifikate vorzeige, dann wird das schon jemand sehen und auch toll finden und dann kriege ich auch Aufträge. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Also es hat nicht ein bisschen funktioniert, es hat gar nicht funktioniert, was mich ziemlich gefrustet hat. Und dann kam ja auch unter anderem wir in Kontakt, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und dann habe ich erstmal gelernt, was es heißt zu verkaufen, nämlich ich bin ja nur für eine Person oder für eine Unternehmung interessant, wenn ich Probleme für sie löse oder zumindest ihnen einen Lösungsweg aufzeigen kann und sie dabei begleite, diese Lösung auch umzusetzen. Und das war für mich erstmal ein kompletter Game Changer. Und ich stelle das immer wieder fest. Also ich bin seit 2017 selbstständig. Das erste halbe Jahr habe ich nicht einen Euro Umsatz gemacht. Nach dem ersten halben Jahr, wo ich dann das verstanden habe und verinnerlicht habe, dass es eigentlich andersrum läuft, nämlich ich bin persönlich überhaupt nicht interessant für irgendwelche Unternehmer und Unternehmen, sondern nur dann, wenn ich ihnen dabei helfe, ein Problem, was sie haben, zu lösen. Das hört sich immer so trivial an, aber es ist für mich ein richtiger Mindchanger gewesen, weil jetzt spreche ich nur Kunden an oder ich sage nur, welche Probleme ich löse und es fühlen sich dadurch nur die angesprochen, die dieses Problem haben. Und mir macht es Spaß, diese Probleme zu lösen. Das heißt, ich habe schon mal vom Arbeitsinhalt genau das Thema, was ich auch bearbeiten will. Darüber hinaus bin ich ja mehr oder weniger aktiv am Netzwerken, sei es über Social Media, aber auch sei es über Managementveranstaltungen, wo ich regelmäßig hingehe. Und dadurch, so interpretiere ich es, lernen mich die Menschen draußen kennen. Und nur die ein gutes Gefühl haben, wenn sie mich sehen, wenn sie mich hören oder wenn sie etwas von mir mitkriegen, lesen oder sonstiges, dafür auch meine Bücher, dann sprechen die mich an. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, schon mal sehr hoch. Also einmal ist die eigentliche Tätigkeit, wo ich Bock drauf habe, weil ich nur über die spreche. Ich könnte vielleicht noch andere Sachen machen. Also ich könnte auch die Kunden in anderen Bereichen sicherlich beraten. Aber das ist nicht mein Kernthema. Und ich gehe nur nach außen mit meinen Kernthemen. So, das heißt, die eigentliche Tätigkeit, da fühle ich mich schon mal sicher. Habe ich kein ungutes Gefühl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Sicherheit strahle ich ja auch aus dann in dem Moment. Und daraufhin sprechen mich die Kunden an, die schon mal meinen, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Und dann ist das Matching sehr hoch. Also in den letzten 5, 6 Jahren habe ich, glaube ich, 2 Anfragen, die an mich rankamen, obwohl es das Thema war, was ich gerne gemacht hätte, wo ich dann in dem Erstgespräch gesagt habe, ich glaube, das funktioniert jetzt zwischen uns nicht, weil in dem einen Fall war es so, dass der Inhaber und der Geschäftsführer überhaupt nicht miteinander konnten. Die saßen beide vor mir und haben in Anwesenheit des anderen schlecht über den anderen geredet, aber haben mich angesprochen. Und da habe ich dann nach einer Dreiviertelstunde gesagt, es tut mir leid, also ich glaube, Sie haben erstmal ein Problem zwischen sich und das müssten Sie mal klären, aber das mache ich nicht, da bin ich der Falsche für und dann bin ich wieder gegangen und da ist auch nie was raus geworden. Und dann hatte ich noch einmal einen Fall, wo es auch was war, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Alle anderen Themen, wenn ich danach gesagt habe, das passt und ich ein Angebot gemacht habe, dann habe ich eine Zusagequote von, ich würde mal sagen, in den letzten 7 Jahren von mindestens 80%, wenn nicht sogar mehr.
Ja. Ja, was spannend ist daran, dass du angefangen hast, damit zu beschreiben, für wen bist du denn Wunschlieferant? Ja. Wenn du dir zugehört hast, ja, das war das, weil du bist für denjenigen Wunschlieferant, der genau dieses Problem hat, das du lösen kannst, jetzt mal in sehr einfachen Worten, du hast es viel schöner beschrieben. Und das erinnert mich an so eine kleine Anekdote. Witzigerweise weiß ich noch, ich habe mit dir telefoniert, da saß ich im Auto und ich weiß noch, wo ich war, irgendwo im Saarland bei einer Klientin vor der Tür und da haben wir telefoniert und ich habe einen anderen relativ großen Klienten gehabt, dem ich auch als Unternehmensberater beraten habe und der hat eine Produktionsfirma gehabt und der hat mir von Schwierigkeiten berichtet und das war ja nie mein Thema, das weißt du, das heißt, ich hätte ihm gar nicht helfen können und dann habe ich dem gesagt, ich kenne jemanden, der dir helfen könnte und habe dich quasi verkauft, ja, dir mundgerecht den Kunden geboten. Für diesen Kunden warst du der absolute Wunschlieferant, also nicht Wunschkunde, sondern Wunschlieferant. Und dann habe ich dir das im Auto erzählt und du hast mich einfach auch erzählen lassen. Vielleicht werde ich dir nie verzeihen. Du hast mich da erzählen lassen. Ich sagte, ja, das klingt wirklich spannend, könnte dem auch helfen, aber ich habe da ein Problem. Ich bin ausgebucht, ja, so. Und das funktioniert natürlich hervorragend. Also zu Wunschkunden gehören auch immer Wunschlieferanten. Das ist das. So die Quintessenz. Und du hast auch erklärt, wie du es vorher erkennst oder was hier so Maßnahmen sind. Aber das bringt mich zu einer anderen Frage. Du hast jetzt ja beschrieben, wie bei den beiden Inhaber und Geschäftsführer zum Beispiel, das ist jetzt nicht so schwierig zu erkennen. Ja, also da muss man jetzt keine Psychologie studiert haben, um das zu erkennen. Was aber viel, viel schwieriger ist, jetzt bist du offensichtlich ja in der Situation, wo du das kannst. Aber da gehört ja Mut dazu, einem potenziellen Kunden zu sagen, oh, ich glaube, ihr habt da noch was zu tun unter euch. Ich glaube, das passt nicht, zumindest mal für den Moment nicht. Ich nehme den Auftrag nicht an, mal einfach, vereinfacht gesagt. Ja. Da gehört viel Mut dazu. Und was würdest du so als Abschluss unseren Lesern und Leserinnen empfehlen? Was ist denn, wenn du das Gespräch am Ende des Monats führst und weißt, du hast noch nicht genügend Geld für die Miete, die am ersten abgebucht wird, zusammen? Würdest du dann genauso frei entscheiden, sagen, nee, ihr habt noch was zu tun, das funktioniert jetzt nicht? Oder wie gehst du mit der Situation um? Wie bist du, als du in dem ersten halben Jahr da unterwegs warst und noch keine Kunden hattest, hattest du ja vielleicht auch schon Gespräche. Was wäre denn, wenn die beiden in dieser Zeit gekommen wären? Hättest du dann auch abgesagt? Oder was hast du da für Tipps für uns?
Also auch das ist für mich eine Einstellungsgeschichte. Wenn ich mich mit Aufträgen befasse, wo nicht richtig passen, die womöglich auch dann noch schlecht bezahlt sind und die ich nur annehme, weil ich Geld brauche, dann habe ich keine Zeit, die Kunden zu finden oder mit den Kunden in Kontakt zu kommen, die ich eigentlich haben will. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwerwiegender Punkt. Und also es ist natürlich nicht einfach, Nein zu sagen, das weiß ich selber. Aber also ich habe es damals gemacht, also diesen einen Fall, den ich jetzt eben gerade beschrieben habe, das war noch in der Zeit oder es war am Ende der Zeit, wo ich keine Kunden gekriegt habe. Das war so ziemlich am Ende von diesem ersten halben Jahr, das weiß ich noch. Und das war nicht einfach, aber ich war fest davon überzeugt, dass die richtigen Kunden zu mir finden werden. Und also ich muss sagen, ich bin weiterhin davon überzeugt, wenn man das wirklich verinnerlicht und der Überzeugung ist, dann kommen auch die richtigen Kunden. Vielleicht kommen sie mal ein bisschen später, aber so dieses Durchhalten, das gehört mit dazu. Weil wenn ich kann es nur noch wiederholen, wenn ich mich mit Aufträgen volllade, die nicht hundertprozentig passen, dann werden nie die richtigen Kunden zu mir kommen, weil ich gar keine Zeit habe, mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen. Und deswegen, ja, ich bin so konsequent und ich weiß aber auch, dass es für viele nicht so einfach ist oder so ein bisschen schwieriger ist. Also, aber das ist mein Weg, den ich gegangen bin bis dato und der für mich funktioniert hat. Und ich glaube auch, dass er bei anderen gut funktionieren wird. Und Nein sagen ist grundsätzlich schwierig, aber das schafft auch eine richtige Klarheit.
Ja, sodass du am Ende dann eben tatsächlich Wunschkunden bekommst. Das ist sozusagen die Quintessenz.
Ja.
Ja, lieber Michel, vielen Dank. Das sind nun mal so coole Aspekte, vor allen Dingen so dieser Unterschied zwischen Produktionsunternehmen, Beratungspersönlichkeits, wo man den Menschen kauft sozusagen oder ein Produkt kauft. Bei der Produktion ist es eher, der Kunde sollte auch das Problem haben, der sollte das wertschätzen und auch honorieren. Das honorieren ist bei Personenmarken auch so, aber da geht es eher so wirklich um die wertvolle Zusammenarbeit. So diese Augenhöhe, das Wertschätzende, das höre ich so ein bisschen raus. Und ich weiß ja von dir, mir schwirrt die ganze Zeit so eine Überschrift im Kopf rum und die heißt Konsequenz. Ja. Das bedeutet, wenn ich halt ans Nordkap mit dem Fahrrad fahren will und am zweiten Tag oder am Abend des ersten Tages und am Morgen des zweiten Tages sitze ich halt auf dem Campingplatz und es ist so Hochwasser dort. Diese Konsequenz zu sagen, so was sind Abbruchkriterien? Du hast es, glaube ich, beschrieben. Krankheit und Gefahr für Leib und Leben. Ist Regen Gefahr für Leib und Leben? Naja, wenn ich erkältet bin, vielleicht, aber das hast du nicht gelten lassen. So, damit war es kein Abbruchkriterium und dann bist du weitergefahren. Und diese Konsequenz, das ist für mich, wenn ich dich so betrachte, wir kennen das ja zum Glück schon lange, die bringst du tatsächlich mit und das ist die Voraussetzung dafür, auch diese Wunschkunden zu finden.
Genau.
So richtig?
Ja, also das ist ein großes Thema dann, also konsequent, dann natürlich auch dieses Durchhalten und also ich mache auch ständig etwas. Also es ist ja auch mal in den Phasen, wo es etwas ruhiger ist, mache ich ja trotzdem etwas. Also ich habe mein drittes Buch kommt morgen raus, die zukunftsfähige Organisation. Und Das Buch ist in einer wirtschaftlich etwas ruhigeren Phase entstanden, weil ich mir ganz klar gesagt habe, okay, die allgemeine wirtschaftliche Lage durch die Multikrise, in der wir gerade alle stecken, die werde ich nicht ändern können. Und jetzt die ganze Zeit an irgendwelche Türen klopfen, das tue ich mir nicht an. Das heißt, ich nutze die Zeit, die ich habe, oder ich investiere die Zeit, die ich habe, in mich, in mein Business. In der Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht und habe ein Buch geschrieben. Und das sind Sachen, wo man als Solo-Selbstständiger sich dann auch von anderen abheben kann. Und es ist ja nicht so, dass morgen die ganze Wirtschaft in Deutschland zusammenbricht. Der Wind weht rauer, aber es ist immer noch genügend Bedarf da. Und jetzt geht's halt darum, wie kann ich mich von den Mitstreitern abheben? Wie kann ich noch spitzer werden? Wie kann ich noch interessanter für Unternehmen werden oder noch überzeugender für Unternehmen werden, für Außenstehende? Und wie kann ich meinen Bekanntheitsgrad erhöhen dadurch? Und solche Sachen gehören für mich auch mit dazu, dass ich wieder interessant werde für andere, also für Unternehmen und somit deren Wunschlieferant bin oder werde.
Ja, ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen anders, wie du es eben dargestellt hast. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich dir widerspreche, sondern dass ich das sogar unterstreiche. Es ist nämlich gerade in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, turbulenten Zeiten, die wir so haben, besonders wichtig, gute Berater und Menschen wie dich zu haben. Ich glaube, dass in guten Zeiten ist es leicht, Unternehmen zu beraten. Ja? Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten wirst du ja umso mehr gebraucht. Und das ist ja das, was du dann auch bieten kannst. Und wenn da das Vertrauen da ist, dann reden wir von Wunschkunden- und Wunschlieferantenbeziehungen. Ja.
Ja.
Und mal wieder, wie so oft, ist der Mut, eben auch mal Nein zu sagen und konsequent zu sein, der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und deswegen, Folger und ich bei unserem Podcast beenden jeden Podcast mit dem Satz, bleiben Sie mutig. Und das will ich jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, bleiben Sie mutig. Lieber Michael, vielen Dank für das Interview.
Ja, danke Thomas für die Einladung.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.